der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort.
Es ist wieder Zeit für einen Podcast. Wir sitzen hier am Schreibtisch. Neben mir sitzt Jonas Schröter, Pastor der Lutherischen Freikirche in Wangen. Und ich bin seine Frau,
Claudia sitzt ja auch mit am Tisch. Und wir haben das Manuskript da liegen von der letzten Passionsandacht. Das machen wir also immer so, dass wir am Mittwochabend in der Passionszeit noch mal tiefer eindringen in die Leidensgeschichte. Das ist eine schwierige Aufgabe, aber eben auch eine lohnenswerte Betrachtung, dass wir sehen, was da passiert ist, als Jesus gefangen genommen worden ist, bis hin zur Kreuzigung. Und heute soll es um den Judas gehen, genau gesagt um die Reue des Judas. Hast du schon mal was bereut?
Naja, also am ehesten kommt es vor, wenn man was kauft. Wenn ich im Laden bin und Kleidungsstücke zum Beispiel angucke, anprobiere, das sieht im Laden schön aus. Ich kaufe mir's und überlege auch hin und her. Ich bin kein Mensch, der schnell Entscheidungen trifft und der das schnell kauft. Dann habe ich es gekauft und dann nehme ich es nach Hause. Und wenn ich es dann zum Beispiel am Sonntag anziehe, will sich es an und denke, ah, es passt doch nicht. Die Farbe passt nicht, war doch zu teuer.
Oder zu billig.
Oder es steht mir nicht. Also so beim Einkaufen kenne ich das eigentlich schon, dass ich hinterher bereue und denke, ah, das hätte ich mir nicht kaufen sollen.
Und zum Glück gibt es ja ein Rückgaberecht, dass man innerhalb 4 Wochen die Sachen wieder zurückschicken kann.
Ja, wenn es nur immer so einfach wäre, Dinge, die man bereut, so schnell ungeschehen zu machen, indem man sie eben bei Amazon oder sonst wo wieder zurückschickt. In der Geschichte bei Judas, von Judas, ist das alles ein bisschen schwieriger.
Judas war also einer von den Jüngern gewesen, der vermutlich ein bisschen scheinheilig dabei war, bei den 12 und Hintergedanken hatte. Und das gipfelt darin, dass er sich kaufen lässt für 30 Silberlinge, Jesus zu verraten. Er geht also zu den hohen Priestern, die Jesus also klammheimlich gefangen setzen wollen und bietet ihnen an, ich weiß, wo der die Nacht zubringt, ich kann euch dorthin führen. Und dafür bekommt er 30 Silberlinge und dann bei der Verhaftung von Jesus ist er derjenige, der aus der Gruppe der Jünger, der anderen Jünger, dann den Soldaten zeigt, wer Jesus ist durch einen Bruderkuss.
Man kann ja jetzt mutmaßen, was war denn los? Warum hat Judas Jesus verraten?
Da gibt es also verschiedene Überlegungen, was den Judas getrieben hat. Vielleicht wollte Judas Jesus einfach auffordern, dass er endlich seine Macht zeigt und sich als Messias in Szene setzt und endlich jetzt mal die Macht ergreift.
Ist ja eigentlich auch ein guter, nachvollziehbarer Gedanke zu sagen, ich zwinge Jesus jetzt. Wenn er freiwillig nicht die Macht ergreift, dann zwinge ich ihn. Wenn er merkt, dass es ernst wird, wenn sie ihn gefangen setzen, dann wird er ja wohl seine Allmacht zeigen und dann wird er ja wohl sich als König in Jerusalem ausrufen und endlich ein Ende mit den Römern machen. Also so dieser Gedanke, ich zwinge jetzt Jesus zu seinem Glück, wäre eigentlich ganz nachvollziehbar.
Wir wissen nicht genau, die Bibel sagt es uns nicht, was ihn getrieben hat, außer dass der Teufel also Gewalt über ihn bekommen hat. Was die Bibel uns noch sagt, ist, dass er die Kasse der Jünger hatte und dass er sich da auch dran vergriffen hat und dass es ihm also viel um Geld und Macht und Einfluss ging.
Du meinst also, dass Judas vielleicht sich einfach hat verlocken lassen von dem Kopfgeld, das ausgesetzt war auf Jesus, dass er unbedingt dieses Geld wollte? Da steht ja in der Bibel, es waren 30 Silberstücke und soweit ich weiß, war das der Preis, den ein Sklave gekostet hat. Oder 30 Silberstücke könnte man auch sagen, es war ein Monatslohn von einem Tagelöhner. Ein Silberstück pro Tag. Nicht so viel, aber auch nicht ganz wenig.
Also da musste er sich schon ganz schön was in den Kopf gesetzt haben, dass er wegen einem Monatslohn jetzt diese Schandtat begeht und Jesus an die Häscher vom Hohen Rat verrät. Aber ja, offenbar ist es so gewesen.
Aber kennst du das nicht auch, dass man sich was in den Kopf setzt, dass man das Gefühl hat, wenn ich das erreiche, dann bin ich glücklich. Zum Beispiel, so ganz, ganz klein wäre es der Gedanke, wenn ich noch dieses eine Paar Schuhe habe, wenn ich mir das endlich kaufe, wenn ich mir das leisten kann, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich den Partner habe, wenn ich überhaupt einen Partner habe, dann ist mein Leben in Ordnung, dann bin ich endlich zufrieden. Oder wenn man dann einen Partner hat, wenn ich Kinder habe. Also so immer diese Sehnsucht, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich, dann bin ich zufrieden.
Den Karriereschritt muss ich noch schaffen. Ich muss noch den Meister machen oder ich muss noch Abteilungsleiter werden. Dann ist alles gut, dann bin ich der gemachte Mann.
Oder hier im Schwäbischen ist eigentlich auch das Ziel, das kriegen die Kinder, zumindest früher haben wir es mit der Muttermilch fast mitgekriegt, du musst ein Eigenheim haben. Wenn du dir die Wohnung kaufen kannst oder wenn du dein Häusle bauen kannst und im eigenen Häusle wohnst, dann bist du gesettelt, dann kannst du zufrieden sein, dann hat deine Seele Ruhe.
Da ist jetzt nicht unbedingt was dabei, was jetzt gegen Gottes Willen geht, also was Sünde ist. Aber es kann natürlich im Einzelnen dann schnell Dinge reinspielen.
Aber Geld zu kriegen beim Judas war, also Geld zu haben an sich, war auch keine Sünde. Nur der Weg, wie er dorthin kam, das war Sünde. Der Judas hat Jesus verraten und ich kann mir schon vorstellen, man sieht es ja zum Beispiel in den Spielfilmen, man kann es in Romane lesen, wenn ich dann unbedingt mir einen bestimmten Partner in den Kopf setze, dann spanne ich den halt jemand anders aus. Wenn ich unbedingt Abteilungsleiter werden will, dann beiß ich halt meine Rivalen weg oder gebrauche die Ellenbogen und dann ist es mir egal, wer da rechts und links runterfällt. Oder vielleicht auch, wenn ich das Eigenheim will, es gibt es mehr als häufig, dass ein Ehepaar zum Beispiel ein Haus baut und alle Kraft reinsteckt und es so an den Nerven zieht, dass wenn das Haus fertig ist oder wenn man endlich die Wohnung kaufen kann, dann geht die Ehe den Bach runter. Weil einer der Partner sich nur investiert hat in die Arbeit. Und da kann das sehr wohl zur Sünde werden. Der Weg, nicht die Wohnung ist die Sünde, aber der Weg, dass man sich so auf das eine fokussiert und keine Rücksicht mehr nimmt auf die Menschen drumherum.
Und eben auch keine Rücksicht mehr darauf nimmt, zum Gottesdienst zu gehen und Gottes Wort zu hören. Und dass man sich diese Wegweisung geben lässt und diese Zusicherung, dass Jesus den Tag mitgeht.
Ich meine, und im Prinzip ist ja alles, worauf ich mich fokussiere, alles, von dem ich denke, das macht mich glücklich, ist Sünde, wenn es nicht Gott ist. Das ist ein Verstoß gegen das erste Gebot. Und bei uns Frauen ist es vielleicht auch noch das Schönheitsideal, wenn ich endlich schlank bin, dann. Und dann steckt man alle Zeit und Kraft und alle Gedanken in die Fitness und ins richtige Ernähren.
Und bei Männern ist es dann das große Auto, wenn man das endlich hat, mit dem vielen PS. Und dann, wenn man es tatsächlich fährt, steht man genauso damit im Stau. Das macht dann keine Freude mehr, wenn man, naja, aber es geht ja hier um Sünde. Der Judas hat diese, also haarsträubende Sünde begangen, dass er Jesus verraten hat an den Hohen Rat. Und dann am Freitagmorgen, also es war ja an dem Gründonnerstag, ist Jesus verhaftet worden in der Nacht dann und am Freitagmorgen. Und da lese ich mal hier vor, aus dem Matthäus-Evangelium, da steht, als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück. Ja, dann kam also diese Reue. Dann hat er sich nicht gefragt, was habe ich da getan? Denn das wusste er ja, das hat er sich ja vorgenommen. Er hatte sich vorgenommen, dass er mit den hohen Priestern dieses Geschäft macht, dass er ihnen diesen Verrat anbietet. Er hatte sich vorgenommen, dass er die 30 Silberlinge dafür nimmt. Und dann hat er die 30 Silberlinge gehabt. Das sind einen ganzen Sack voll Geld. Und Jesus war verraten worden. Er hatte ihn verraten. Und Jesus sieht er jetzt, er ist gefesselt, er ist misshandelt worden, er steht vor Gericht. Und die Todesstrafe, sogar Tod am Kreuz, steht im Raum. Und das reut ihn. Er fragt sich jetzt aber eben nicht, was habe ich getan? Denn das hat er ja vorgehabt. Sondern er fragt sich, wie konnte ich das nur tun? Wie konnte ich so verblendet sein? Wieso konnte ich mich da mitreißen lassen, meinen Herrn und Meister zu verraten für schändliches Geld?
Ja, also er guckt auf einmal eigentlich in den Abgrund seines Herzens. Sagt, was hat mich dazu gebracht? Also wie konnte ich in der Lage sein, sowas zu tun? Und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, an den wir selber in unserem Leben kommen können, wo wir Dinge tun und vielleicht dann über uns selber erschrecken und sagen, wie konnte ich nur sowas tun? Wie konnte ich sowas Bösartiges sagen? Wie konnte ich sowas Schändliches tun? Und es ist dann so quasi die Reue am Morgen danach, wenn man aufwacht mit dem Kater, nachher durchzechte Nacht. Oder wenn man dann auf einmal merkt, dass sind Freundschaften zerbrochen, da sind Beziehungen kaputt und man sagt, wie konnte ich nur das tun? Das hätte ich von mir vorher auch nie gedacht, dass ich das tue. Und man wird dann eigentlich mit seiner eigenen Sünde und mit seinem eigenen sündigen Herz konfrontiert. Und man muss auch mit der Konsequenz seiner Tat leben.
Man steht also dann vor seinen Freunden und Bekannten dumm da oder vor dem Chef, wenn man Betrug gemacht hat, aber vor allem steht man vor Gott da als Sünder. Und das ist eben auch der Trick vom Teufel, wenn er uns in Sünde reinlockt und wir das uns schön vorgenommen haben und dann am Morgen sehen, oh, wie übel war das, dann steht der Teufel da und sagt, so, du bist schuldig.
Ja, und dann ist die große Frage, was mache ich denn dann, wenn mir die Konsequenz oder die Tragweite meiner Schuld bewusst wird?
Wo gehe ich hin? Wo finde ich Hilfe? Und der Judas kommt zu einem Gedanken, der eigentlich nahe liegt. Er geht zu den hohen Priestern, er geht in den Tempel und nimmt dieses Blutgeld. Und da heißt es dann, er reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und den Ältesten zurück und sprach, ich habe gesündigt. Unschuldiges Blut habe ich verraten. Ja, dort suchte er Hilfe.
Ich meine, er möchte es einfach rückgängig machen. Er will das Geld eigentlich von seiner Sicht, dass er will das Geld zurückgeben und sagt, ich habe das gemacht, ich würde es gern rückgängig machen. Wenn man einkauft, kann man es bei Amazon gern gut zurückgeben.
Da klappt
oder
es tatsächlich.
Oder sonst wo online. Aber es gibt ja so vieles im Leben, wo mir auch vielleicht am liebsten sagen würdet, ich gebe es zurück.
Wenn du Lügen ausgestreut hast über andere Menschen, um dich selber in ein gutes Licht zu stellen, die kann man meistens nicht ganz zurückholen.
Ja, oder wenn du deinem Ehrgeiz Beziehungen geopfert hast.
Wenn
dann kann man es nicht mehr gut zu machen.
Wenn eine Ehe kaputt ist, die bleibt. Das lässt sich in aller Regel nicht mehr vollständig kitten.
Ja, und dann ist die Frage, wo gehe ich hin? Und der Judas geht ja hin zu den Ältesten und Hohepriester und Schriftgelehrten.
Ja, so geht es dann weiter. Ich habe gesündigt, ein unschuldiges Blut habe ich verraten. Das ist also diese Erkenntnis der Schuld. Und dann kommt die Antwort der Hohepriester, die waren tolle Seelsorger. Wisst ihr, was sie sagen? Sie aber sprachen, was geht uns das an? Da siehe du zu. Also, nichts von, ich helfe dir jetzt und wir sind für dich da und suchen jetzt mit dir, wie du wieder zu Gott kommst, sondern ganz einfach, pff, das ist nicht unser Problem. Wir haben, was wir wollten, hau ab, verzieh dich.
Ja, das sieh du zu, guck, wie du mit deiner Schuld zurechtkommst. Das ist vielleicht eine mögliche Antwort, die mir auch zu hören kriegt, wenn man dann zu ehemaligen Freunden geht, wenn man zu Kameraden oder so geht, die sagen, ja, ist nicht mein Problem, guck, wie du klarkommst mit deinen Dingen, die du verbockt hast. Mir kam da beim Nachdenken oder beim Gespräch jetzt über diesen Text auch, dass das wahrscheinlich auch so eine Art Lösung ist, die einem humanistische Psychotherapeuten anbieten können, zu sagen, das sieh du zu. Du musst fertig werden mit deinen Gefühlen. Deine Schuldgefühle sind Schuldgefühle, die du musst gucken, dass du dich da nicht schuldig fühlst. Es ist doch dein gutes Recht, dir einen anderen Partner zu suchen. Es ist doch dein gutes Recht, zu nehmen, was du möchtest. Also es ist nicht sieh du zu, sondern
das Böse wird gut genannt. Es wird einfach, oder die Reue wird entschärft, dadurch, dass man das Böse eigentlich gut nennt, dass man die Sünde, die man jetzt im Gewissen empfindet, nicht mehr Sünde nennt.
Ja, und letztlich bleibt der Mensch dann mit seinem Schuldgefühl und mit den zerbrochenen Beziehungen und mit dem, was kaputt gegangen ist, in ihm und auch in der Beziehung zu Gott alleine.
Haben wir Jesus verraten? Ist das unser Problem? Natürlich, wir haben Jesus nicht so ausdrücklich verraten, wie das Judas getan hat und Geld dafür genommen. Aber das kann halt auch schnell passieren, dass wir jemand anders verraten haben, nämlich jemand, den wir eigentlich hätten in Schutz nehmen sollen. Aber wenn alle auf jemanden rumhacken, Kollegen oder aus der Freundschaft jemand oder aus der Gemeinde, dann ja, packt man noch was drauf. Und reden auch schlecht hinterm Rücken und verraten jemanden dabei.
Ja, und andererseits ist nicht eigentlich jede Sünde Verrat an Jesus. Ist nicht alles, dem ich nachstrebe, weil ich denke, es macht mich glücklich, ich brauche das noch, um zufrieden zu sein. Ist das nicht Verrat an Jesus, weil ich ihn dann auf die Seite schiebe oder weil ich ihn preisgebe, um was anderes, die erste Priorität einzuräumen?
Ja, und da Judas wurde von Gewissensbissen geplagt, dass er Jesus verraten hat. Aber wir verraten Jesus, wenn wir uns nicht an seine Gebote halten, wenn wir alles andere für wichtiger halten im Leben. Für Judas war die Welt kaputt. Er hatte sein Ziel erreicht, aber hat erkannt, dass das Ziel überhaupt nichts wert war. Er hatte seine 30 Silberlinge, aber konnte damit nichts anfangen. Die hohen Priester haben ihn weggeschickt. Er nimmt das Geld, schmeißt es in den Tempel. Und dann heißt es, er ging hin und erhängte sich.
Eigentlich ein ganz krasses Zeichen oder trauriges Zeichen von der tiefen Verzweiflung, die er hatte. Er kam mit seiner Schuld nicht zurecht. Er wusste nicht, wo er hingehen soll mit seiner Schuld und sah nur den einen Ausweg. Ich muss mir das Leben nehmen. Und es ist ja tragisch, aber das ist ja auch, was heute ganz oft passiert.
Also Reue ist da. Ich habe gesündigt. Aber es gibt keinen Ausweg.
Ja, dass Menschen verzweifelt an der Situation, in die sie sich neigeritten haben. Dass Menschen auch verzweifelt an ihrer Schuld. Und dann die eine mache tatsächlich diesen ganz drastischen Schritt und nehmen sich das Leben. Aber es geht ja auch, es gibt ja auch einen Selbstmord auf Raten, dass Menschen mit ihrer Schuld nicht zurechtkommen und sich dann eben flüchtet, zum Beispiel in den Alkohol, weil der Vergessen schenkt. Oder dass sie sich flüchtet in irgendeine andere Sucht, dass sie anfangen eben zu kaufen oder zu spielen. Oder
einfach sich in die Arbeit stürzen, dass sie keine Zeit mehr haben zum Nachdenken. Das sind alles untaugliche Versuche, mit Schuld umzugehen und mit der Reue, die in die Verzweiflung führt.
Ich meine, aber das kann ja nicht die Lösung sein, dass man sich das Leben nimmt oder in der Sucht endet. Es muss ja auch einen anderen Weg rausgeben.
Da können wir auf einen anderen der Jünger sehen, die auch in der Nacht schwer schuldig geworden sind an Jesus, nämlich Petrus. Ihr kennt das mit dem Verleugnen, dass er darauf angesprochen worden ist im Palast des Hohen Priesters. Hey, du warst auch mit diesem Jesus. Petrus schwört dann sogar und sagt, wahrlich, ich kenne diesen Menschen nicht. Aber Petrus bleibt nicht bei der Erkenntnis seiner Schuld stehen, sondern geht einen Schritt weiter. Von ihm heißt es dann, er ging hinaus und weinte bitterlich. Er sieht auch seine Schuld, er findet zu der Reue, er bereut seine Schuld. Aber wir wissen, dass er zu Jesus findet. Er kann wieder zu Jesus gehen mit seiner Schuld und ist da an der richtigen Stelle.
Ja, und das ist, glaube ich, auch der Ausweg für jeden von uns, der am Morgen danach oder so Reue empfindet und der die Auswirkungen seiner, die Tragweite seiner Sünde erkennt und er merkt, was er für einen Zerbruch angerichtet hat.
Dazu hatte sich Jesus ja verraten lassen, dazu hatte er sich gefangen nehmen lassen, dazu hatte er sich verurteilen lassen, dazu ist er am Kreuz gestorben, um vor Gott unsere Schuld zu bezahlen. Da habe ich hier noch ein Bibelwort, was viele im Unterricht mal auswendig gelernt haben. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes.
Ist ja eigentlich interessant. Jesus hat sich verkaufen lassen vom Judas für 30 Silberstücke, um uns zu erkaufen, um uns frei zu kaufen. Nicht um 30 Silberstücke, sondern mit seinem teuren Blut, mit seinem Leben.
Das ist das, was Erlösung eigentlich heißt, dass er uns freigekauft hat. Er hat unsere Schuld bezahlt und wir dürfen frei sein. Alles, was unser Gewissen belastet, alles, wo wir erkennen, morgen dann, wie dumm wir uns reingesteigert haben in irgendeinen Gedanken, dass Sünde ja toll ist, wir dürfen zu Jesus gehen.
Also um nochmal auf den Judas zu kommen, er geht mit seiner Schuld zu Menschen und hört die Antwort, dass sie du zu, komm du zurecht mit deiner Schuld.
Also zu verantwortungslosen Menschen, die ihm nicht helfen.
Genau, und der richtige Weg wäre gewesen und der richtige Weg für uns ist, zu Jesus zu gehen. Und Jesus, das Tolle ist ja, dass Jesus uns nicht mit unserer Schuld lässt und sagt, dass sie du zu, sondern Jesus sagt, gib mir deine Schuld. Ich habe dafür schon längst bezahlt.
Da habe ich mich schon drum gekümmert.
Er hat uns die Schuld längst abgenommen. am Kreuz. Also wer die Reue am Morgen danach oder am Abend danach hat, wer irgendwas zu bereuen hat, geht zu Jesus. Er wartet nur drauf. Er hat schon längst bezahlt dafür.
Es wäre so traurig, wenn wir in der Erkenntnis der Schuld, in der Reue stecken bleiben und dann in Verzweiflung abgleiten. Dass wir doch immer wieder wissen, wir dürfen zu Jesus kommen. Egal wie groß die Schuld ist, egal ob wir 1000-mal mehr Geld genommen haben, um jemanden zu verraten, oder egal ob wir noch viel schlimmere Dinge angestellt haben als der Judas, wir dürfen zu Jesus kommen.
Und wir brauchen dann unseren Judaslohn nicht in den Tempel zu schmeißen, sondern ans Kreuz zu werfen, zu Jesus zu bringen.
Und er
nimmt es ab.
Er nimmt die Schuld ab, er vergibt, er macht frei. Also Reue und Buße muss zwei Schritte haben. Also einmal, dass man die Sünde erkennt, aber eben dann auch, dass man zu Jesus kommt und im Glauben das annimmt, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist das Großartige, was uns dann noch von Petrus berichtet wird, dass nach der Auferstehung Jesus den Petrus dann mal zur Seite nimmt und ihm fragt, hast du mich lieb? Hast du mich lieber, als mich die anderen haben? Hast du mich lieb? Und dass dann immer wieder die Antwort kommt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, dass Petrus von Jesus ausdrücklich die Vergebung hört.
Dazu fällt mir noch ein Zitat von Martin Luther ein, der mal gesagt hat, wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest.
Wollen wir noch beten? Herr Jesus, gib, dass wir unsere Schuld erkennen, aber gib vor allem doch, dass wir merken, dass wir mit unserer Schuld zu dir kommen können. Bewahre uns vor Sünde und davor, dass wir dich verraten. Doch wenn wir es getan haben, Herr, lass uns erkennen, dass du auch dann unser Heiland bist, dass wir zu dir kommen können und dass du für unsere Sünde gebüßt hast. Herr, vergib uns unseren Verrat. Amen.
Lebendiges Wort, ein Angebot der lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de